HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse, guten Morgen und Ihnen einen schönen zweiten Advent. Die Adventszeit mit all ihren Lichtern und Düften und Klängen ist ja gerade für die Kinder eine große Zeit des Staunens. Glänzende Augen und offene Münder sind dann oft Zeichen für eine stille Ehrfurcht vor all dem Geheimnisvollen, was sich da ankündigt. Die Ehrfurcht scheint dabei gar nicht so in unsere Zeit zu passen. Fürsten und Diktatoren haben sie zu oft missbraucht, um Menschen klein zu halten. Aber Psychologen sagen, die Ehrfurcht ist ein Gefühl, das uns stark macht. Dem gehen wir heute nach in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Außerdem, die katholische Deutsche Bischofskonferenz weist hin auf die Situation der verfolgten Christen in Nigeria. Die hessische Landesregierung hat in einem Gutachten prüfen lassen, ob die DİTİB, der Verband der türkischen Muslime, weiterhin Partner beim Religionsunterricht sein kann. Und führe uns nicht in Versuchung, der Papst und die Vaterunser bitte. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz rückt jedes Jahr ein Land oder eine Region in den Mittelpunkt, in dem Christen besonders bedrängt, bedroht oder sogar verfolgt werden. Das tut sie seit 2003. Sie stellt Gemeinden ein Informationsheft zur Verfügung und lädt zu öffentlichen Veranstaltungen ein. Die Bischöfe besuchen aber auch die Kirchen in den betroffenen Regionen und setzen sich auf politischer Ebene für die Christen in Not ein. Im kommenden Jahr steht Nigeria im Mittelpunkt, das bevölkerungsreichste Land Afrikas.
Nigeria hat rund 200 Millionen Einwohner und mehr als 400 kulturell häufig sehr verschiedene ethnische Gruppen. Knapp die Hälfte sind Christen, viele römisch-katholische. Es gibt aber auch unabhängige afrikanische Kirchen, die anglikanische und protestantische, außerdem stark wachsende Pfingstkirchen. Die Christen leben vor allem im Süden des Landes, die Muslime überwiegend im Norden. Christen haben im Norden stark unter den Anfeindungen ihrer muslimischen Nachbarn zu leiden. Erzbischof Ludwig Schick, Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz.
Es gibt keine Kirche und keine Gemeinde dort oben, die nicht das Gelände mit Stacheldraht oder Mauern umfriedet hat, um im Frieden zu bleiben.
Dennoch werden christliche Familien und Konvertiten immer wieder attackiert. Rund 2 Millionen Menschen sind inzwischen geflohen. Der Konflikt zwischen Christen und Muslimen ist auch ein Erbe der Geschichte. Im 19. Jahrhundert lag auf dem Gebiet des heutigen Nordens das muslimische Kalifat von Sokoto, entstanden durch Gewalt und Zwangskonversionen von Nichtmuslimen. Die britischen Kolonialherren beendeten dieses Kalifat 1903 ebenso brutal. Viele Muslime setzen bis heute das Christentum mit den Engländern und dem Ende des muslimischen Staates gleich und kämpfen für seine Wiederherstellung. In etlichen der nördlichen Bundesstaaten gilt seit 1999 wieder die Scharia, obwohl Nigeria formal ein säkularer Staat ist. Matthew Kuka, Bischof des Bistums Sokoto im Norden Nigerias. Wir haben es einfach nicht geschafft, den Islam hier in die heutige Realität zu bringen, also Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und alles, was zu einer liberalen Demokratie heute gehört. Die islamische Terrororganisation Boko Haram ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Andererseits mordet sie nicht nur Christen, sondern auch gemäßigte Muslime und Anhänger von Naturreligionen. Die Kirchen versuchen mit Dialogprogrammen, Kommunikations- und Informationskursen ein friedliches Zusammenleben zu fördern. Auch Priester und Imame arbeiten in manchen Regionen Hand in Hand. Diese Initiativen erreichen jedoch häufig nur die Eliten. Dennoch warnt Bischof Matthew Kuka davor, Religion vorschnell zum Hauptgrund für Probleme und Konflikte zu erklären. Häufig gehe es eigentlich um die Verteilung von Land, um mangelnde Bildungsmöglichkeiten, um Korruption, ein dysfunktionales Justizsystem und schlechte Regierungsführung. Wir haben kein Wasser, wir haben kein Licht, wir haben eine enorm hohe Säuglingssterblichkeitsrate. Unsere Kinder haben keine Schulen, die Menschen haben keine Jobs. Wir müssen die Menschen dahin bringen, dass sie verstehen, dass dies nicht so ist, weil wir Christen und Muslime sind, sondern weil wir mit unfähigen Regierungen geschlagen sind. Wenn die Menschen das verstehen, können wir wirklich Fortschritte erzielen.
Die katholische Deutsche Bischofskonferenz will im kommenden Jahr besonders auf die Situation verfolgter Christen in Nigeria aufmerksam machen, Elena Griebentrog berichtete. US-Präsident Donald Trump hat für weltweites Aufsehen gesorgt mit seiner Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-Botschaft dorthin zu verlegen. Jerusalem gilt ja auch den Christen als heilige Stadt. Auch viele kirchliche Initiativen bemühen sich um ein friedliches Miteinander der Völker und Religionen. Papst Franziskus hat entsprechend auch reagiert auf das Vorpreschen Donald Trumps.
Den Plan der Trump-Regierung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, erwähnte der Papst nicht ausdrücklich. Franziskus appellierte jedoch so wörtlich an alle, den Status quo Jerusalems und die Resolutionen der Vereinten Nationen zu respektieren. Er sagte dies öffentlich vor tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz während der Generalaudienz. Der Papst zeigte sich sehr besorgt angesichts der Situation, die in den letzten Tagen entstanden sei. Er sagte, Jerusalem sei Juden, Christen und Muslimen gleichermaßen heilig, ein Ort, an dem Heilige aller drei Religionen verehrt würden und ein Ort, der so wörtlich eine besondere Berufung zum Frieden habe. Er gab der Hoffnung Ausdruck, dass neue Spannungen vermieden würden und dass sich Weisheit und Klugheit durchsetzten. Papst Franziskus hatte bereits im Mai 2014 während seiner zweiten Auslandsreise Israel und die Palästinensergebiete besucht. Damals hatte er Vertreter der großen Religionen getroffen. Er hatte auch an der großen Mauer gebetet, die Israel an der Grenze zu den Palästinensergebieten errichtet hat. Ebenso betete er damals an der Klagemauer von Jerusalem.
Papst Franziskus hat besorgt reagiert auf die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch US-Präsident Trump. Jan-Christoph Kitzler aus Rom. Seit 2013 gibt es in Hessen islamischen Religionsunterricht, vergleichbar mit dem konfessionellen Religionsunterricht der christlichen Kirchen. Und vergleichbar mit diesem Modell hatte sich die Landesregierung damals auch zwei muslimische Partner geholt: die Ahmadiyya-Muslimgemeinschaft und den Verband der türkischstämmigen muslimischen Gemeinden, die DİTİB. Die DİTİB aber wird wegen ihrer großen Nähe und direkten Abhängigkeit zur Religionsbehörde der Türkei stark kritisiert. Befürchtet wird, dass die Türkei direkten Einfluss nimmt auf Religionslehrer oder den Religionsunterricht in Hessen. Deshalb hat die Landesregierung die Kooperation mit der DİTİB in einem Gutachten prüfen lassen.
Es gibt keine nachweisbare direkte Einflussnahme des hessischen DİTİB-Landesverbandes auf den islamischen Religionsunterricht oder auf Lehrer. Dadurch spricht das Gutachten den Landesverband DİTİB aber nicht komplett frei. Im Gegenteil, Kultusminister Alexander Lorz von der CDU formuliert es so:
Wir haben grundsätzliche Vorbehalte bezüglich der Unabhängigkeit von DİTİB Hessen. Wir haben keine konkreten Belegstellen für irgendeine Einflussnahme, aber die abstrakte Möglichkeit einer Einflussnahme, und das ist ein Zustand, den man jedenfalls nicht auf Dauer tolerieren kann bei einem Kooperationspartner für den bekenntnisorientierten Religionsunterricht.
Das neue Gutachten wurde von Wissenschaftlern erstellt, die Experten auf den Gebieten Islam, Türkei und Verfassungsrecht sind. Die Wissenschaftler attestieren dem Hessischen Landesverband eine direkte Weisungskette zum DİTİB-Bundesverband und damit zur türkischen Religionsbehörde und zu Präsident Erdogan. Dies sei aber nicht dafür ausschlaggebend, ob man DİTİB Hessen als Kooperationspartner für den bekenntnisorientierten Islamunterricht in Zukunft beibehalte oder nicht, erklärt Gutachter Isensee.
Es kommt also nicht darauf an, dass die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Einflussnahme der türkischen Regierung auf den Religionsunterricht stattfindet, sondern es kommt darauf an, dass diese Möglichkeit auch tatsächlich genutzt wird.
Deswegen wird DİTİB Hessen nun eine Frist gesetzt. Bis Ende 2018 hat der Hessische Landesverband nun Zeit, seine Unabhängigkeit von der Türkei zu beweisen. Das heißt zum einen, dass DİTİB Hessen professionelle Verwaltungsstrukturen aufbauen muss. Zum anderen müsse sich der Verband eine stärkere institutionelle Unabhängigkeit vom Bundesverband und damit von türkischen Institutionen verschaffen. Wie konkret das geschehen soll, will Kultusminister Alexander Lorz im Januar mitteilen. Trotzdem nannte er Beispiele.
Zum Beispiel, was die Frage der Besetzung der Gremien von DİTİB anbetrifft. Insbesondere geht es zum Beispiel um die Frage, inwieweit der Bundesverband und damit möglicherweise auch aus der Türkei entsandte Personen in Aufsichtsgremien von DİTİB Hessen sitzen und entsprechend vielleicht auch Aufsicht über die religionsunterrichtliche Seite führen.
Bis dahin laufe der Islamunterricht in Hessen wie gehabt weiter. Kultusminister Lorz betonte aber, sollte DİTİB Hessen die verbindlichen Auflagen nicht erfüllen, wolle das Land die Zusammenarbeit beenden.
Die hessische Landesregierung prüft die Zusammenarbeit mit der DİTİB beim islamischen Religionsunterricht, Dunja Sadaki berichtete. Müssen wir das Vaterunser neu lernen? wenn es nach Papst Franziskus geht, durchaus nicht das ganze Vaterunser, aber eine Passage des Gebets, die sogenannte sechste Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Franziskus hat in dieser Woche kritisiert, die derzeitige Formulierung vermittle ein falsches Gottesbild.
Nach Ansicht des Papstes ist die berühmte Bitte keine gute Übersetzung. Es sei schließlich nicht Gott, der die Menschen in Versuchung führt, so Franziskus. Ein Vater tut das nicht. Ein Vater hilft einem gleich wieder aufzustehen. Es ist das Werk Satans. Das Gebet sagt, lieber Gott, wenn Satan mich in Versuchung führt, dann reiche mir bitte die Hand. Und weil die bisherige Formulierung missverständlich sei, hätten die Franzosen den Text bereits geändert. Dort lautet die Übersetzung jetzt, lass mich nicht in Versuchung geraten, denn ich bin es, der in Versuchung gerät. Dabei ist die Diskussion gar nicht neu. Schon seit Jahrzehnten wird über eine Änderung diskutiert. Neu ist, dass sich der Papst so eindeutig positioniert und damit indirekt auch die offiziellen Bibelübersetzungen in Frage stellt. Die berufen sich auf den griechischen Urtext und der ist sinngemäß ganz ähnlich formuliert wie das alte Vaterunser. Das Problem ist nur, Jesus Christus, von dem das Gebet ja stammen soll, hat damals nicht griechisch, sondern aramäisch gesprochen. Übersetzungsfehler schon damals nicht ausgeschlossen.
Papst Franziskus hat die Vaterunser-Bitte führe uns nicht in Versuchung als schlechte Übersetzung kritisiert und eine Neuformulierung angeregt. Aus Rom, Tassilo Forchheimer.
HR Info. Himmel und Erde.
Wow, wie ist das großartig! Vielleicht kennen Sie diesen Ausruf, vielleicht haben Sie es selber schon mal gefühlt beim Anblick eines gigantischen Sonnenuntergangs über dem Meer oder hoch oben auf einem Berggipfel nach der Klettertour, wenn einem die Welt zu Füßen liegt. Staunen über die Schönheit der Welt, Ehrfurcht vor der Größe der Natur. Über Staunen und Ehrfurcht sprechen wir heute in unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Denn viele beklagen, dass wir verlernt haben zu staunen. Und Psychologen sagen, die Ehrfurcht sei ein Gefühl, das uns stark macht. Gerade die Adventswochen sind ja eine Zeit, die zu mancherlei Staunen Anlass gibt. Worüber können Sie staunen?
Staunen? Schon fast gar nichts mehr.
Ja, was politisch gerade so los ist, bringt mich sehr zum Staunen.
Meine Kunstklausur. 10 Punkte geschrieben.
Ja, die Wunder in Dubai. Da gibt es den höchsten Turm der Welt. Das hat mich in Staunen versetzt.
Dass es Busfahrer gibt, die auf einen warten, dass man einsteigt. Das erstaunt mich immer wieder.
Ich bin tätig beim Blinden-Sehbehindertenbund und da trifft man natürlich viele Leute, die Sehbehinderung oder Blindheit betroffen werden von Erkrankungen etc. Und dann ist es teilweise erstaunlich, wie viele Menschen das wegstecken und dann aufbrechen zu neuen Ufern und ihren Leben komplett neu gestalten. Und es ist schon teilweise sehr erstaunlich.
Also mein Vater, der ist im Krankenhaus, der lag im Koma. Und vorgestern hat er das erste Mal die Augen aufgemacht. Das war wirklich unbeschreiblich.
Es gibt doch immer wieder Anlässe zum Staunen, große und kleine. Michael Schibiller hat sich umgehört. Harald Lesch, der Astrophysiker aus München, er gehört ja zu den Wissenschaftlern, die einem nahezu jedes Phänomen erklären und verständlich machen können. Kann so einer, der alles weiß von der Welt, kann der eigentlich noch staunen?
Ich staune über sehr vieles, also vor allen Dingen über Pflanzen, über Lebewesen. Je mehr Wissenschaft ich betrieben habe, je mehr Wissenschaft ich mache, umso mehr staune ich eigentlich, ja.
Harald Lesch, der Astrophysiker. Wenn er dann staunt, hat er dann eigentlich den Wunsch, das Phänomen gleich auch wissenschaftlich zu erforschen?
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das Staunen wirklich sowas ist, dass man sowas insgesamt bestaunt. Also nicht jetzt in Einzelteile zerlegt, sondern da ist was, da passiert was, eine Pflanze oder irgendein Vorgang, eine optische Erscheinung. Wir kennen ja alle den Regenbogen, es gibt aber noch viele andere Dinge. Es gibt Schneeflocken und so weiter, die kann man nur als Ganzes bestaunen. In dem Moment, wo man sie untersuchen würde, würde nicht nur das Staunen verloren gehen, sondern wird auch das Ding möglicherweise kaputt gehen. Und gerade bei Pflanzen zum Beispiel, wenn man die zu sehr zerlegt, dann bleibt ja von der Pflanze nicht viel übrig. Wenn man ein Lebewesen zerlegt, bleibt ja von dem Lebewesen, also von dem, was das Wesen des Lebens ausmacht, gar nichts übrig. Also gerade das Nicht-Wissenschaftliche, sondern eher das Intuitive, Staunen ist eigentlich das, was mich dabei umtreibt. Wissenschaft verhilft einem zu einem Blick über die Welt und in die Welt, die einen nicht nur staunen lässt, sondern die einen fast ehrfürchtig zurückzucken lässt, dass man am besten die Finger von allem lässt, was die Natur in diesem Jahr milliardenlangen Entwicklungsprozess auf der Erde hervorgebracht hat.
Lohnt es sich also, das kindliche Staunen zu bewahren? Und was müssen wir dazu tun?
Staunen braucht Zeit. Und Zeit haben wir nicht mehr. Also Zeit ist eine solche seltene Ressource geworden. Um richtig staunen zu können, müssen Sie bei sich sein und Sie müssen dort sein, wo Sie staunen können, in aller Ruhe. Staunen ist schon fast zu einer ganz, ganz seltenen Sache verkommen. Wer staunt denn heute noch? Ist ja auch nicht cool zu staunen. Ja? Denn staunen heißt ja auch eine gewisse, also einen Respekt einem gegenüber zu zeigen, wo man einfach nur, also wirklich voller Ehrfurcht und voller Respekt zu sagen, das ist aber toll, das ist aber wirklich schön, meine Güte, um nicht zu sagen, mein Gott. Und da wir ja sämtliche Lebensbereiche ökonomisieren, ökonomisieren wir eben tatsächlich unser ganzes Leben. Und da bleibt für das unbezahlbare Staunen, bleibt nicht mehr so viel. Und Sie können zum Beispiel sehen, diejenigen, die noch relativ wenig mit Geld zu tun haben, also Kinder, die können staunen. Und zwar wie verrückt. Die staunen über alles Mögliche. Und ich glaube, dass dieser Verlust von Ehrfurcht, der Verlust von Respekt vor dem Absoluten, die auch einhergeht mit dem Verlust von Staunensfähigkeit, dass das eine der ganz, ganz großen Defizite ist, die der moderne Mensch eben versucht, mit technologischen Mitteln irgendwie zu überwinden, aber auf der anderen Seite eben auch nicht mehr in der Lage ist, sich einfach mal auf eine Bank zu setzen, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und einfach nur zu denken, boah, ist das schön hier.
Harald Lesch, Astrophysiker, er kann immer noch staunen und nimmt sich dafür Zeit. Staunen und Ehrfurcht sind unser Sonntagsthema heute hier in HR Info Himmel und Erde. Die Ehrfurcht ist ja durchaus ein bisschen unmodern geworden. Vielleicht denken wir an alte Zeiten, als sich die Untertanen noch ehrfurchtsvoll ihrem König zu nähern hatten. Das Gefühl der Ehrfurcht wurde allzu oft missbraucht, um Menschen klein zu machen. Aber das muss gar nicht sein, sagt der Religionspädagoge Anton Bucher. Er ist Professor in Salzburg. Im Gegenteil, Ehrfurcht kann uns stark machen. Meine Kollegin Petra Diebold hat mit Anton Bucher gesprochen.
Was ist denn das für ein Gefühl, diese Ehrfurcht, Herr Bucher?
Es ist ein Gefühl, das ich situativer zu erklären versuche, wie ich es erlebe, etwa in den klaren Herbstnächten hinaustreten, die Galaxie sehen, die Sterne in die Augen funkeln lassen, klein werden, die Augen öffnen, auch der Mund öffnet sich leicht, wenn Menschen ehrfürchtig sind. Das geht bei mir einher mit der Erfahrung, wie klein die Erde ist, wie klein mein Leben ist, aber gleichzeitig ist das auch eine Größe, weil innerlich dann die Seele ähnlich weit werden kann wie ein bestimmter Nachthimmel. Ehrfurcht kann man auch sehen, ich habe das vor 2 Tagen gesehen, da war ich als Nikolaus unterwegs und wenn die Kinderaugen ganz groß werden, regelrecht erstarrt sind, wenn der Mund auch leicht offen ist und wenn diese Kinder offen und empfänglich sind für alles, was so von dieser Symbolgestalt kommen wird.
Das ist ein gutes Stichwort, Herr Bucher. Ich kann mich erinnern, dass bei mir die Furcht vor dem Nikolaus überwogen hat. Und tatsächlich steckt die Furcht in dem Wort Ehrfurcht ja auch drin. Es ist also, die Furcht ist kein angenehmes Gefühl, macht sozusagen die Ehre vorne dran alles wett.
Ehrfurcht ist in der Tat zusammengesetzt aus Ehre und Furcht. Ehre hat früher eine viel stärkere Bedeutung gehabt, Gott nur gebühre die Ehre. Hier in Österreich sagt man so floskelhaft in Wien, habe die Ehre und faktisch meint man, du bist eigentlich ein Trottel. Und um diese Tiefe wieder zurückzugewinnen, ist Furcht vorangestellt worden. Aber gleichwohl gibt es einen riesengroßen Unterschied zwischen Furcht und Ehrfurcht. Wenn ich mich vor etwas fürchte, will ich das entweder fliehen oder ich will beispielsweise eine vor mir sich aufringende Schlange oder will die vernichten. Wovor wir Ehrfurcht haben, das können wir Menschen nicht zerstören. Ein in der Morgensonne leuchtendes Matterhorn beispielsweise. Oder wir wollen es nicht zerstören. Beispielsweise Küken, die ausgeschlüpft sind, vor denen können wir Ehrfurcht haben und zugleich das Bedürfnis, sie zu hegen und zu pflegen. Und in der Ehrfurcht können wir die Situation auch im Griff behalten, wohingegen in der Angst, in der wirklichen panischen Angst, das limbische System von selber abläuft, wir davonrennen oder außer uns geraten, wohingegen der Menschen Ehrfurcht, seine Freiheit und seine Würde behalten kann.
US-amerikanische Forscher, die haben herausgefunden, dass Ehrfurcht eigentlich auch ein ganz starkes Gemeinschaftsgefühl ist. Also ehrfürchtige Menschen verhalten sich oft sozialer, aber sie nehmen sich gleichzeitig selbst nicht so wichtig. Aber Sie sagen ja trotzdem, die Ehrfurcht ist ein stärkendes Gefühl, oder?
Ja, vielleicht gerade deswegen, weil Ehrfurcht Menschen auch miteinander verbinden kann. Wenn man beispielsweise in einer Gruppe steht, kann mich noch erinnern, das erste Mal in einer Gruppe den Grand Canyon angeschaut zu haben, das hat uns alle miteinander enorm solidarisiert. Und einer der meines Erachtens wirklich originellsten Ehrfurchtstudien zeigt auch, wie sozial Ehrfurcht da sein kann, nämlich durchgeführt worden mit der stillenden Müttern. Eine erste Gruppe hat ehrfurchtseinflößende Bilder gesehen und eine zweite hat einfach so lustigen Schnickschnack gesehen und hernach hat man festgestellt, dass der Milchfluss bei den ehrfürchtigen Müttern also deutlich stärker gewesen ist. Desgleichen auch dann auch die Bindung, die emotionale Bindung, die sie zu ihrem Kleinkind aufgebaut haben. Und uns, denke ich, macht weniger der Individualismus sehr stark, schon gar nicht der Egoismus, sondern letztlich die Verbundenheit mit unseren Mitmenschen, aber auch mit der Natur und dem Kosmos.
Die Ehrfurcht, ein Gefühl, kann uns stark machen. Meine Kollegin Petra Diebold sprach darüber mit dem Religionspädagogen Anton Bucher, Professor an der Universität Salzburg. Wow, wie schön, über das Staunen und die Ehrfurcht. Das war unser Sonntagsthema heute. Morgen am 11. Dezember jährt sich zum 75. Mal der Todestag von Jochen Klepper. Der evangelische Theologe und Schriftsteller gilt als der bedeutendste Dichter von geistlichen Liedern des 20. Jahrhunderts. Gerade jetzt in der Adventszeit wird eines seiner bekanntesten Lieder immer wieder gesungen, »Die Nacht ist vorgedrungen«. Bekannt geworden ist Klepper auch durch seine Tagebuchaufzeichnung über das Leben im Nationalsozialismus. Michael Hollenbach erinnert an Jochen Klepper.
Erschienen ist der Text dieses Liedes zuerst 1937 unter dem Titel Kyrie.
Das war kurz nach seinem Erscheinen im September 38 bereits vergriffen. Da musste noch vor Weihnachten eine Nachauflage gedruckt werden. Das war praktisch von heute auf morgen, dass er damit in aller Munde war mit seinen Liedtexten.
Berichtet Kleppers Biograf Martin Baum. Das Buch, in dem sich fast alle Liedtexte Kleppers befinden, konnte nur mit einer Sondergenehmigung veröffentlicht werden. Denn Jochen Klepper, der seit 1931 mit der 13 Jahre älteren Jüdin Hanna Stein verheiratet war, wurde aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Das kam für ihn einem Berufsverbot gleich. Die Heirat mit Hanna Stein, die zwei Töchter aus ihrer ersten Ehe mit in die Familie brachte, veränderte das Leben von Klepper.
Das hat ihn praktisch in eine Schicksalsgemeinschaft mit den Juden im Deutschen Reich hinein katapultiert. Er identifiziert sich mit dem Schicksal des jüdischen Volkes.
Wobei Jochen Klepper seinen protestantischen Glauben treu blieb. 1938 konvertierte seine Frau aus religiöser Überzeugung zum Christentum. Enttäuscht war der Dichter von der Haltung seiner evangelischen Kirche. Selbst unter jenen Christen wie denen der bekennenden Kirche, die dem Nationalsozialismus kritisch gegenüberstanden, gab es etliche Antisemiten. Der Biograf Martin Baum beschreibt Jochen Klepper als einen sensiblen Künstler, der immer wieder psychische Krisen durchlitt. Im Dezember 1942 drohte seiner Frau Hanna und seiner Stieftochter Renate die Deportation ins Konzentrationslager. Der letzte Eintrag in sein Tagebuch lautete:
Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun. Ach, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt.
In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 1942 nehmen sich die drei durch Schlaftabletten und Gas gemeinsam das Leben. Lange Zeit tat sich seine evangelische Kirche, auch aufgrund seines Suizids, schwer mit dem Erbe des Dichters. Erst in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten habe sich auch der evangelische Blick auf Jochen Klepper geändert, sagt Martin Baum.
Man braucht eben nicht nur die großen, die strahlenden Helden, sondern auch die gebrochenen Helden. Menschen, die vielleicht nicht mit wehenden Fahnen den Kampf aufgenommen haben, sondern die eben durch Beharrlichkeit, auch durch Ringen mit sich selber ihren Weg gehen. Und das macht Jochen Klepper sehr glaubwürdig und so wird er heute ganz anders wahrgenommen und sehr viel höher geschätzt als vielleicht noch vor 30 Jahren.
Michael Heulenbach erinnerte an den evangelischen Theologen und Schriftsteller Jochen Klepper. Vor genau 75 Jahren schied er mit seiner Familie aus dem Leben. Das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.